Deutschlandfunk. Der Tag.
Was ist denn da los in Österreich? Der prominenteste Journalist, ORF-Moderator Armin Wolf, macht sich ernsthaft Sorgen um die Pressefreiheit.
In Österreich werden keine Journalisten körperlich bedroht, es werden keine Journalisten verfolgt, es werden keine Journalisten eingesperrt. Es ist nicht die Türkei, es ist nicht die Slowakei, es ist nicht Malta, es werden hier keine Journalisten ermordet. Aber es werden Journalisten verbal bedroht, es wird versucht, Journalisten einzuschüchtern, es werden Journalisten zunehmend von Politikern geklagt, nicht nur die Medien, auch Journalisten selber. Es versucht die FPÖ, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die Finanzierung an die politische Kandare zu nehmen und quasi zu verstaatlichen. Da gibt es schon Entwicklungen, die hätte ich vor wenigen Jahren wirklich noch nicht für möglich gehalten.
Vorausgegangen war ein Interview Wolfs mit FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski, das Wellen schlägt. Das gleich ein Thema. Vorher reden wir aber über Genosse Kevin, der JUSO-Vorsitzende und seine umstrittenen Vorstellungen von Sozialismus. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 2. Mai 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Da hat Kevin Kühnert aber mal richtig für eine Empörungswelle gesorgt, nachdem er in einem Interview mit der Zeit seine Vorstellungen von Sozialismus erklärt hat. Seine zwei umstrittensten Anliegen sind zum einen die Kollektivierung großer Unternehmen auf demokratischem Wege und er will keine private Wohnungsvermietung mehr aufgrund von Profitinteressen. Die Reaktion auf Seiten von FDP und Union, die ist klar, da war viel von DDR und Marxismus die Rede, aber selbst in Teilen seiner eigenen Partei fielen die Reaktionen harsch aus. Schön vor allem in diesem Zusammenhang der Tweet von Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Er twitterte, was für ein grober Unfug, was hat er geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein. Also Zeit für ein Quellenstudium mit einem Wirtschaftswissenschaftler, der nicht sofort wegläuft bei der Farbe Rot.
Ja, hier ist Hickel.
Anruf also bei Professor Rudolf Hickel, Ökonom aus Bremen, früher mal Mitglied der SPD-Grundwertekommission, selbst kein Parteimitglied, aber beratend tätig im Wahlkampf von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. Was halten Sie von Kühnerts Vision eines demokratischen Sozialismus?
Ja, insgesamt muss man ja sagen, es wirkt ja wie ein Aufschrei durch die Republik, dass jetzt jemand die Debatte anfängt, Privateigentum, vor allem auch konzentriertes Monopoleigentum im Grunde genommen zu sozialisieren oder wie er das sagt, zu kollektivieren. Aber ich finde, solche Debatten, das muss man mal klipp und klar sagen, kommen immer zur Unzeit, aber sie kommen auch zur Zeit, weil wir in der Zwischenzeit die Beobachtung machen und es beobachten auch viele Menschen, dass das, was eigentlich soziale Marktwirtschaft ist, die ja im Grunde um den Ausgleich zwischen Sozial und Markt bringen soll, dass es längstens nicht mehr funktioniert. Wir haben hochmonopolisierte Märkte, wir haben eben keine Marktwirtschaft, sondern wir haben Marktmachtwirtschaft. Und in diese Situation hinein zu sagen, lasst uns doch nochmal über die Eigentumsfrage diskutieren, das ist die Botschaft von Kühnert. Die kommt zwar ziemlich sehr provokant daher, aber ich finde eines ganz gut, egal wie es ausgeht, dass endlich mal wieder die jetzt über Jahre tabuisierte Frage, was ist eigentlich die richtige Eigentumsform, um ökonomisch effizient und sozial gerecht zu leben, das wieder einigermaßen in den Mittelpunkt zu rücken?
Jetzt habe ich direkt eine Frage, Herr Hickel. Sie sagen einerseits, endlich wird das mal alles auf den Tisch gebracht und andererseits sagen Sie aber auch, die Debatte kommt zur Unzeit.
Ja, das ist genau die Ungleichzeitigkeit, über die ich bewusst spreche, weil eigentlich die Debatte irgendwo verdrängt ist. Und es gibt jetzt reale Ausgangspunkte, es gibt reale Angriffspunkte, die auch Kühnert veranlassen, sozusagen in diese Position jetzt so zu fordern, die auch sofort diffamiert worden sind.
Wohn.
Rückkehr sozusagen zum DDR-Staatssozialismus, was da auch alles immer gesagt worden ist. Eigentlich sind wir an einer Wende. Und zwar die Wende besteht darin, dass jetzt über Jahrzehnte lang der Neoliberalismus gepredigt worden ist. Das heißt, Politik hat sich unterzuordnen den Marktkräften. Vor allem haben die Marktkräfte sozusagen definieren, was insgesamt gesellschaftlich passiert. Man nannte das auch Neoliberalismus. Und jetzt merken wir plötzlich an vielen, vielen Stellen, dass da ganz viel Ungerechtigkeit entsteht aus dieser Eigentumsform. Und da würde ich so meine erste Kritik bei Kühnert ansetzen. Ich würde sehr genau das auseinanderhalten. Die Debatte über die Enteignung bzw. die Auflösung im Sinne auch des Artikel 14 für das Allgemeinwohl, die Eigentumsauflösung der hochkonzentrierter Finanzspekulanten auf den Wohnungsmärkten, die finde ich ganz wichtig. Dass Kühnert das jetzt vermischt hat mit einer Kollektivierungsdebatte, etwa der Automobilindustrie, und an dem Beispiel BMW, halte ich für unglücklich. Ich glaube, wir brauchen für jede Branche unterschiedliche Ansätze, um sie wieder einigermaßen auch zu bändigen, vor allem gegenüber hochgradige Kapital- bzw. Monopolmacht.
Herr Hickel, jetzt haben Sie schon beide großen Streitthemen sozusagen, die jetzt sich an denen sich jetzt die Gesellschaft reibt, aufgeworfen. Wollen wir zuerst über die Immobilien sprechen oder wollen wir zuerst über die Vergenossenschaftung von Betrieben sprechen?
Also erstmal glaube ich, dass der Anknüpfungspunkt ganz gut ist, dass wir über die Immobilien reden.
Okay.
Wir haben da hier ja eine Entwicklung, die ich gehöre zu denjenigen, die das schon lange kritisiert haben. Wir haben ja viele kommunale Wohnungsbestände, beispielsweise in Leipzig, aber auch in Bremen oder in Berlin, vor allem auch im Ruhrgebiet ganz stark, Bochum, sind verkauft worden. Jetzt sage ich mal bewusst an private Investoren. Da hat sich aber herausgestellt, die privaten Investoren, die sind im Grunde genommen sind es Finanzspekulanten, die suchen Anlagen und nutzen, und jetzt kommt der Widerspruch, auf den Kevin Kühnert zu Recht hinweist, auch viele andere, jetzt kommt der Widerspruch, dass diese Wohnungen bzw. die Vermarktung, die Verwirtschaftung dieser Wohnungen im Grunde genommen sehr stark von Renditeinteressen bzw. profitwirtschaftlich angetrieben ist. Das Beispiel, was ja ganz überall in der Republik diskutiert wird, ist Beispiel, wo Wohnja, die früher Kommunalwohnungen übernommen haben. Und da jetzt zu sagen, da gibt es einen Widerspruch. Wir haben einerseits, ich formuliere es mal bewusst, obwohl es in unserer wunderbaren Verfassung so nicht drinsteht, wir haben ein Grundrecht sozusagen auf Wohnen, auf bezahlbares Wohnen. Das ist im Grunde genommen ein öffentliches Gut auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wird immer mehr, im Grunde genommen der Wohnraum wird immer mehr gewinnwirtschaftlich ausgeschlachtet. Und da zu sagen, wir wollen über Formen der Enteignung, auch der Rekommunalisierung nachdenken, ist ganz wichtig. Und da macht, glaube ich, Kühnert einen Fehler in der Argumentation, die an sich in die Richtung schon geführt werden muss. Es gibt ja unterschiedliche Formen. Ich beispielsweise bin an einem Modell beteiligt in Bremen. Da ist privatisierter Wohnungssubstanz, Wohnungsgesellschaften sind jetzt wieder rekommunalisiert worden, zurückgekauft worden. Aber da gibt es unterschiedliche Formen. Und hier zu sagen, auch mit den Bewegungen, die es in Berlin vor allem gibt, zu sagen, hier muss endlich auch mal wieder das soziale Prinzip, das Prinzip des Artikels 114, nämlich Eigentum verpflichtet, Eigentum ist, muss dem Allgemeinwohl dienen. Hier über neue Formen nachzudenken, ist völlig richtig.
Gut, Sie haben jetzt auch gesagt, Sie sind auch beteiligt an einem Wohnungsprojekt. Das würde Kühnert dann ja auch nicht zulassen. Ich sag mal, was er seine Kernthese sagt. Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das geht ja in die Richtung Vonovia, der Wohnungsbaukonzerne, was Sie da gesagt haben, dass es nicht in Ordnung ist. Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Da geht er Ihnen zu weit.
Das ist eine echte Vision oder man kann auch sagen Utopie im Sinne des Vorstellbaren, aber nicht Machbaren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir haben auch in Deutschland aus dieser Krise heraus in der Wohnungswirtschaft, diesem unsozialen Feld, das da entstanden ist, haben wir ja zwei Möglichkeiten. Das erste ist, überhaupt gesetzlich regulierend Einfluss zu nehmen, etwa mit Mietpreisbremse, mit Obergrenzen und vielem mehr. Da würde ich Kühnert völlig zustimmen. Diese Instrumente sind viel zu schwach eingesetzt worden und haben im Grunde genommen die Preistreiberei, vor allem in den Städten, überhaupt nicht bremsen können. Wir haben zweitens, und darum geht es jetzt, wir müssen Einfluss nehmen auf die Eigentümer. Wir müssen Einfluss nehmen auf die Eigentümer, Eigentum verpflichtet, und da ist jetzt aber die Forderung, dass jeder sozusagen, dass im Prinzip in Deutschland nur noch jeder eine Wohnung besitzt, aber auch dann alle, die Forderung halte ich nicht für machbar, sondern dazwischen schieben muss ich das, was wir ja schändlich vernachlässigt haben in Deutschland in den letzten Jahren, sozialer Wohnungsbau, bei dem der Staat, und soweit ist es auch eine Form der Verstaatlichung, aber eben unter unseren parlamentarisch-demokratischen Bedingungen, die auch Kühnert meint, haben wir eine Art von Teilverstaatlichung oder Teilrekommunalisierung. Also es gibt da unterschiedliche Instrumente, mit denen man sich dem Ziel der großen Utopie nähern kann, dass jeder in Deutschland nicht vom Einkommen abhängig sein muss, wenn es darum geht, einigermaßen vernünftig wohnen zu können.
Okay, machen wir hier mal einen Punkt, denn wir kommen ja noch zum zweiten großen Aufreger oder eigentlich zum größten Aufreger dieses Interviews haben Sie gerade eben auch schon genannt. Kevin Kühnerts Vision einer Vergenossenschaftung von großen Industrieunternehmen als Beispiel wurde immer von der Zeit ins Spiel gebracht, BMW genannt, so dass eben alle am Gewinn gleichermaßen beteiligt sind und nicht nur wenige, die Besitzer, die Shareholder, profitieren. Was ist dazu aus Sicht eines Ökonomen zu sagen?
Naja, da würde ich sagen, da schießt er meistens also übers Ziel hinaus oder andersrum, um es mal konstruktiver zu formulieren. Da hat er einen Vorschlag, der ihn eigentlich selber auch erschlägt. Warum? Wir haben eine andere Vorgehensweise. Wir haben gerade, wenn man BMW etwas sich nimmt, das wird ja genannt in dem Interview explizit, dass das kollektiviert werden müsste. Das heißt also, übersetzt, wenn ich ihn richtig verstehe, da bleibt er auch etwas nebulös, spricht er immer vom genossenschaftlichen Eigentum. Da gehen wir eigentlich in Deutschland historisch einen anderen Weg, den ich selber sehr wichtig finde und den ich selber mit Eigenarbeit auch immer unterstützt habe.
Klingt ja auch nach DDR. Klingt ja total nach DDR auch erstmal,
ja, staatseigener Betrieb. Ja, aber ich meine, da muss ich sagen, diese ganzen Vorwürfe, die jetzt kursieren, das ist ja fast wie ein Pavlovscher Effekt, auch selbst etwa von Carsten von der SPD, jetzt hat er irgendwie eine Droge genommen, hat das unter Drogen
Johannes Kahrs, ja, der vom...
Das ist natürlich unmöglich, abgesehen davon, Kühnert, und das sagt er übrigens explizit im Interview, er will doch, wenn man über die Frage redet, wie kann man künftig hochkonzentriertes Eigentum wieder einigermaßen entmonopolisieren und es demokratisch zugänglich zu machen, dann hat das überhaupt nichts mit einer Rückkehr zum Staatssozialismus zurück. Gestern kriegte ich den Anruf, die Hinweise und sagte, also BMW, das soll ja wohl wieder, da soll wieder der Trabi in Zwickau gebaut werden oder sowas. Das sind alles, sind sozusagen alles völlig daneben liegende Vorwürfe, weil die machen eine Debatte kaputt. Nein, die Frage ist, und das, die nehme ich ernst, und da komme ich aber im Vergleich zu Kühner zu einer anderen Antwort. Wir brauchen keine Enteignung bzw. Kollektivierung von BMW, also von großen Automobilkonzernen, sondern da gibt es andere Instrumente. Ein Instrument ist, oder ein entscheidendes Instrument ist die Demokratisierung der betrieblichen Strukturen, der Mitbestimmung. Ich bin ein ganz großer Befürworter, in solchen Unternehmen die Mitbestimmung auszubauen, also dass die Beschäftigten selber erheblich mehr Einfluss haben, auch auf die Shareholder erstens. Zweitens, der Shareholder-Einfluss, also der Eigentümer-Einfluss, etwa über Hauptversammlung, der ja hochkonzentriert ist, da handelt es sich ja nicht um irgendeinen süßen kleinen Volksaktionär, sondern um hochkonzentrierte Kapitaleigner, dass die gesetzlich eingeschränkt werden. Da bin ich der Meinung, dass man den Kern, nämlich der privatwirtschaftlichen Produktion, nicht zerschlägt, sondern dass man das Ganze einbettet, regulatorisch einbettet in eine gute gestaltete Rahmenbedingung. Und Kühnert sagt leider in seinem Interview nicht an einziger Stelle den Satz, der gestern bei den 1. Mai-Demonstrationen eine große Rolle gespielt hat, nämlich zu fragen, inwieweit kann man die Entgleisungen und wirklich auch die Fehlentwicklungen aus konzentriertem Privateigentum, inwieweit kann man die bremsen durch eine funktionsfähige Mitbestimmung. Das ist mein Weg. Das ist der bessere Weg.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir nochmal zu einem Fazit. Diese ganze Aufregung um dieses Interview von Kevin Kühnert, ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
Es ist einerseits, es ist nachvollziehbar, aber in einem sehr eingeschränkten Sinne. Es ist nur nachvollziehbar deshalb, weil wir sehen, wie das jahrelang dieses Thema wirklich massiv tabuisiert, unterdrückt worden ist. Selbst in den linken Diskussionen spielt es ja kaum noch eine Rolle. Und deshalb ist der Schock, der da ausgelöst worden durch das Interview, ist nachvollziehbar. Aber dieser Schock zeigt wirklich auch gleichzeitig auf eine scharfe Kritik hin, weist auf eine Kritik hin, nämlich auf die Kritik, dass darüber seit Jahren nicht mehr diskutiert worden ist. Und ich hatte schon eingangs gesagt, dadurch, wir sind jetzt so in einer richtig tiefen Krise des sogenannten Neoliberalismus, der Lehre, die ja auch die Sachverständigen, die Gutachter in Deutschland vertreten haben, zu sagen, überlasst es doch alle dem Markt. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, halt, stopp, Staatsmacht wird ausgewechselt durch Marktkräfte und haben dabei übersehen, dass die Marktkräfte hochgradig monopolisiert sind und zu Fehlentwicklungen führen. Und das ist der Kern dieses Schocks. Und diesen Schock, finde ich, sollte man positiv aufnehmen. Und alle diese unangenehmen pavlovschen Reflexe weglassen, an der Motto zurück zum Sozialismus. Nein, es geht nicht zurück sozusagen in einen verkommenen Staatssozialismus à la DDR, sondern es geht in ein Vorwärts. Wie kriegen wir sozusagen Unternehmer, die wir brauchen, Unternehmen effizient mit Arbeitsplätzen und Produktion wieder so eingebunden, dass sie auch durchaus im Sinne des Grundgesetzes Artikel 14, dass dies damit bewegte Privatproduktionsmitteleigentum, dass das auch sozialverträglich entwickelt. Das ist die große Aufgabe und da hat und die hat uns Kevin Kühnert jetzt klargemacht und ich nehme die Debatte sehr gerne ein, um aber natürlich auch in Details Fragen, die er aufwirft, Antworten, die er gibt vorläufig, auch durchaus kritisch zu beleuchten.
Das haben Sie hiermit gemacht. Hecke. Ja. Vielen
Können
Dank.
Sie was mit anfangen?
Gerade soeben, natürlich. Okay. Selbstverständlich. Danke. Fantastisch. Also, Ihnen noch einen guten Tag.
Danke, tschüss.
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Ja, über eine Woche ist dieses Interview im ORF jetzt schon her bei den österreichischen Kollegen. Aber immer noch ist die Aufregung darüber nicht abgeklungen. In der Nachrichtensendung Zeit im Bild, kurz ZIP 2, dem österreichischen Pendant der Tagesthemen, hatte Moderator Armin Wolf den FPÖ-Generalsekretär und Spitzenkandidaten für die Europawahl, Harald Wilimski, mit einem offensichtlich rassistischen Plakat einer FPÖ-Jugendorganisation konfrontiert und es einer antisemitischen Karikatur aus dem NS-Hetzblatt Der Stürmer gegenübergestellt. Daraufhin, wir haben es gerade gehört, drohte Wilimski Wolf mit Folgen und auch andere FPÖ-Politiker legten in der Folge nach und griffen ihn massiv an. Der FPÖ-Vertreter und Vorsitzende im ORF-Stiftungsrat beispielsweise legte Wolf einem wirklich höchst dekorierten Fernsehjournalisten im deutschsprachigen Raum sogar eine einjährige Auszeit nahe. So, dieser Vorgang bzw. die Vorgänge haben zur neuen Debatten in Österreich geführt und darüber rede ich jetzt, wir hören ihn schon im Hintergrund räuspern in der Leitung, mit Srdjan Govedareca im ARD-Studio Wien. Hallo Srdjan.
Hi, guten Tag.
So, ausgerechnet morgen ist Internationaler Tag der Pressefreiheit und jetzt wird viel über das neue Ranking von Reporter ohne Grenzen geredet. Da wird Österreich von Platz 11 auf Platz 16 runtergestuft. Passt das ins Bild?
Ja, das kann man schon so sagen. Von Platz 11 auf Platz 16 bedeutet, dass man so von die Pressefreiheit ist voll in Ordnung zu es ist, geht gerade so runtergestuft worden ist. Das kann man eigentlich auch so stehen lassen für Österreich. Denn hier, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Pressefreiheit in Gefahr ist, aber sie ist unter Druck. Und genauso hat es Reporter ohne Grenzen auch begründet. Es geht um Angriffe gegen Journalisten seitens von Politikern und die haben tatsächlich hier im letzten Jahr oder seit es die nicht mehr so neue Regierung gibt, tatsächlich zugenommen.
Was sind das für Angriffe?
Naja, wir haben es ja immer, also in der Regel gehen die von der FPÖ aus und häufig ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF das Ziel. Wir haben es immer damit zu tun, dass nicht etwa konkrete journalistische Fehler oder möglicherweise irgendwelche Entwicklungen des ORF kritisiert werden, was durchaus und natürlich zulässig wäre, sondern wir sind so im Bereich alles Lüge, das ist linkslastige Mainstream-Propaganda. Das heißt, das ganze System wird direkt in Frage gestellt und es werden Journalisten namentlich erwähnt. Also Armin Wolf ist ein sehr prominentes Beispiel. Wir hatten da zum Beispiel mit dem Vizekanzler und FPÖ-Chef einen Vorfall letztes Jahr. Der hatte auf seiner Facebook-Seite gepostet, es gibt einen Ort, da gehören Lügen zum Programm sinngemäß und hat das versehen mit dem Bild von Armin Wolf. Später musste er sich dafür entschuldigen öffentlich. Also es geht sozusagen immer unter die Gürtellinie und ist damit zu erklären, dass die FPÖ schon ganz lange eigentlich ein angespanntes Verhältnis hat zu Journalisten, insbesondere zu den Journalisten, die sich als Qualitätsjournalisten bezeichnen. Und das kann man so erklären, die FPÖ setzt in ihrer Kommunikation auf Zuspitzung und Emotionalisierung und da stört ordentlicher Journalismus eigentlich nur, weil er eigentlich eine andere Aufgabe hat, und zwar Themen in ihre Einzelheiten zu zerlegen und aus Schwarz-Weiß-Grautöne zu machen.
Erinnert ja so ein bisschen auch an die USA und die Art und Weise, wie Donald Trump mit der Presse dort, der Mainstream Media, wie er sie nennt, umgeht. Kann man das vergleichen?
Ja, also das ist schon ein sehr extremer Vergleich, wobei einige Muster ähnlich sind. Also wir haben im konkreten Fall zum Beispiel, muss man auch den Kontext sehen, die FPÖ hatte eine, sagen wir mal, schwere Zeit, weil unangenehme Fragen aufgetaucht sind zu ihren Verbindungen zu Rechtsextremisten. Da gab es einige Vorfälle, es tauchte die Frage auf, inwieweit ist die FPÖ mit der sogenannten identitären Bewegung und damit über Umwege auch mit dem Christchurch-Attentäter aus Neuseeland verbandelt ist, also alles sehr unangenehme Themen. Und jetzt findet so etwas statt, was wir häufiger beobachten konnten bei der FPÖ, eine Art Diskursverschiebung. Jetzt schießt sich die Partei auf Armin Wolf ein, das kam ziemlich schnell aus ziemlich vielen Ecken und das hat den positiven Nebeneffekt, dass jetzt keiner mehr darüber redet, was eigentlich die FPÖ mit Rechtsextremisten verbindet, sondern über diesen Streit mit Armin Wolf. Und dieses Muster sehen wir ganz häufig.
Und profitiert die FPÖ? Kann man das schon sagen, profitiert sie von dieser Feindbildstrategie?
Ganz bestimmt im eigenen Lager. Dazu muss man sagen, dass die FPÖ eine mediale Strategie fährt, die bemerkenswert ist. Sie hat so eine Art parallele Öffentlichkeit geschaffen, indem sie zum Beispiel auf FPÖ-TV gesetzt. Das ist so eine Plattform für Videoinhalte, die von der Partei gemacht wird, wo man aber Beiträge sieht, sie durchaus journalistisch auch wirken. Das Ganze hat den positiven Nebeneffekt, dass man direkt zum Wahlvolk sprechen kann, ohne störende Fragen von Journalisten. Die FPÖ setzt
ganz kurz, wenn ich da einpacke, das wird ja auch in Deutschland immer beliebter. AfD macht das auch so, also die kopieren das anscheinend von der FPÖ.
Genau, also das ist etwas, wo Journalismus, das kann man glaube ich ganz objektiv sagen, stört, weil Journalisten stellen halt die eine oder andere unangenehme Frage. Und wenn man sich das hier nochmal anschaut, Heinz-Christian Strache, der Chef der FPÖ, hat 800.000 Follower auf Facebook. Das ist ein Zehntel der Bevölkerung in Österreich. Das heißt, er hat eine ganz, ganz große Zielgruppe und da kommen natürlich solche Vorstöße ganz gut an. Das Problem ist, dass es ja auch so eine Art self-fulfilling prophecy ist, weil Heinz-Christian Strache bekommt ja auch entsprechende Rückmeldungen dann zurück und so entsteht für ihn möglicherweise der Eindruck, das ist die Mehrheitsmeinung der Österreicher.
Wo du gerade Strache ansprichst, der sagt ja auch, er werde wie ein Löwe für die Abschaffung der Rundfunkgebühr kämpfen. Stattdessen soll der ORF dann aus Steuermitteln finanziert werden. Wie konkret ist das? Was würde das bedeuten?
Es ist ziemlich unkonkret. Also wir wissen, dass die FPÖ die Abschaffung der Rundfunkgebühren fordert und auch tatsächlich verfolgt. Da gibt es aber auch noch die andere Partei, die ÖVP in der Koalition, die auch das Medienressort hält. Von denen hört man zu diesem Thema relativ wenig. Also wie konkret das ist, kann man schlecht sagen. Fakt ist, dass es immer wieder aus den Reihen der FPÖ kommt. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass der ORF künftig in regelmäßigen Zeitabständen mit der Regierung, also meinetwegen mit dem Finanzminister, verhandeln müsste, wie das eigene Budget aussieht. Und da sehen viele, ich mich eingeschlossen, die Gefahr, dass gewisse Finanzierungen an gewisse Bedingungen geknüpft werden. Sprich, wenn ihr so oder so berichtet oder nicht berichtet, gibt es weniger Geld. Und dann wären wir ziemlich auf dem Weg zum Staatsfunk. Und das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich auch nicht.
Du hast es gerade schon angedeutet, dass es da noch einen Koalitionspartner gibt, die ÖVP. Welche Rolle spielt denn der Kanzler Sebastian Kurz? Ist ja auch in Deutschland bei vielen sehr populär.
Das stimmt. Sebastian Kurz ist bekannt dafür, dass er diese Ausfälle der FPÖ selten kommentiert. Das ist auch ein bisschen Teil des Konzepts. Sebastian Kurz ist mit dem Slogan, jetzt kommt ein neuer Stil in die Politik angetreten und gemeint war damit, wir werden uns nicht dauernd zoffen, wie die Große Koalition davor. Wir werden strittige Fragen untereinander klären und sie nicht in der Öffentlichkeit austragen. Und es gibt dann die viel besprochenen roten Linien, die Sebastian Kurz gesetzt hat und wenn diese überschritten sind, sie sind relativ schwer zu fassen, wo die genau liegen, dann meldet er sich zu Wort. Und er hat sich jetzt in diesem Fall auch zu Wort gemeldet, aber er hat an keiner Stelle die FPÖ gerügt oder gar gerüffelt, sondern eher so Selbstverständlichkeiten von sich gegeben, wie zum Beispiel, ich bin Fan unabhängiger Medien. Das ist etwas, was man bei einem Regierungschef einer westlichen Demokratie eigentlich erwarten müsste.
Ja, das heißt, er sieht derzeit rote Linien noch nicht überschritten. Gibt es dann irgendwann den Punkt? Siehst du einen Punkt, wo er sich quasi bewegen müsste, Sebastian Kurz, und diesen Schritt dennoch gehen müsste, rüber über die rote Linie?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die 6-Millionen-Dollar-Frage.
Die stelle ich immer. Hier,
genau, das stellt sich hier jeder in Österreich. Ist so die Frage ist, wie viel Tinte ist da eigentlich noch in dem Stift vorhanden, mit dem Sebastian Kurz die roten Linien zieht. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich die internationale Wahrnehmung dessen, was in Österreich passiert, eine große Rolle spielt. Also wir haben eine der wenigen Reaktionen, eine der wenigen öffentlichen Reaktionen und auch einen öffentlichen Rüffel in Richtung FPÖ erlebt, als die identitäre Bewegung hier in Österreich eingestehen musste, dass der Christchurch-Attentäter ihr 1.500 Euro gespendet hat, noch vor seiner Tat. Das wurde dann plötzlich zur Weltnachricht, weil das Thema zu dem Zeitpunkt sehr populär war. Und dann geriet Österreich irgendwie in Verruf und da gab es eine Reaktion vom Bundeskanzler. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, wenn es zu weiteren Vorfällen kommen sollte, die das Renommee Österreichs international massiv schädigen, dass dann vom Kanzler möglicherweise auch andere Schritte kommen könnten.
Damals kann ich mich an Wolfgang Schüssel erinnern, er ist kurz Vorgänger konservativ, der als erster vor rund 20 Jahren den Bund mit der FPÖ eingegangen ist. Der hat es damals geschafft, die FPÖ zu marginalisieren nach einer kürzeren, längeren Zeit. Schafft Kurz das auch?
Es sieht zumindest im Moment nicht danach aus. Die FPÖ hat einige der Schlüsselministerien hier. Es scheint manchmal so, dass viele politische Vorhaben, die in Österreich diskutiert werden oder die Mehrheit dieser politischen Vorhaben aus der Feder der FPÖ stammen. Also die Partei wirkt jetzt nicht so, als wäre sie irgendwie angeschlagen oder als würde sie in ihrer Bedeutung verpuffen. Das ist aber jetzt eine Momentaufnahme nach anderthalb Jahren. Die Legislaturperiode ist ja noch lang genug.
Und du glaubst, sie halten durch?
Das ist jetzt die 7 Millionen Dollar Frage, genau. Es ist gut möglich, dass sie sich zusammenraufen und es bis 2022 durchhalten. Es kann aber auch sein, und das ist etwas, was hier Beobachter so ein bisschen prognostizieren, in dem Moment, in dem Sebastian Kurz feststellt, er könnte auch irgendwie anders regieren. Im Moment sieht es ja nicht danach aus, weil mit den Sozialdemokraten will er nicht und die Sozialdemokraten zeigen sich jetzt auch nicht unbedingt regierungs-, also koalitionsbereit mit der ÖVP. Und ansonsten lief es auf so eine Art Minderheitsregierung hinaus, die keiner hier haben will. Sollte sich das in den Umfragen umkehren und die FPÖ würde mit irgendeiner Grenzüberschreitung auffallen, dann könnte es sein, dass Sebastian Kurz die Koalition platzen lässt und in Richtung Neuwahlen zieht. Aber da müssen schon einige Faktoren zusammenkommen.
Ansonsten wird doch noch ein bisschen Tinte im Stift gesucht, vielleicht ein neuer Stift genommen und einfach eine neue rote Linie gezogen.
Zum Beispiel oder eine andere Farbe gewählt.
Vielen Dank, Srijan.
Bitte gerne.
Ciao. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Dahin schreiben Sie bitte, wenn Sie Anmerkungen haben. Morgen macht Jasper Barenberg hier weiter. 17 Uhr steht dann wie immer seine neue Folge des Podcasts bereit. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.